Okay, weiter mit den 10 Geboten. Den spaßigen Teil haben wir hinter uns, gell? Jetzt kommt die harte Hälfte. Wir haben uns ja bereits ein Stückchen durch Gottes Befreiungsplan oder seinen Beipackzettel, den er irgendwie mit den Menschen zu einem freien Leben mitgegeben hat, gearbeitet. So wie Gott sich das, glaube ich, für uns erträumt. Und im ersten Gebot, da wird dieser Versuch Gottes deutlich, allem im Leben, in unserem Leben, was seinen Platz einnehmen könnte, einen gesunden Platz zuzuweisen. Also zu sagen, hey, ich gebe euch ein Gebot, nicht ich gebe euch ein Verbot, sondern ich sag euch, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Nicht haltet das gefälligst, sondern das ist eine gesunde Struktur. Guckt mal in eurem Leben, was diesen Platz Gottes einnimmt. Freiheit bedeutet, dass Gott diesen Platz hat. Nicht Freiheit von allem, sondern Freiheit zu. Und Freiheit zu gibt es eben nur, wenn Gott Gott sein darf und wenn ich ihm gegenüber auch Mensch sein darf. Und Gott fordert uns dazu auf, unser Leben in gesunde Strukturen zu rücken. Dazu gehört eben auch diese Standortbestimmung und dazu gehört dann eben auch, dass er sagt, hey, da sind noch mehr Dinge. Du bist mir gegenüber kein Mitarbeiter, sondern ich habe dich geschaffen als Gegenüber. Ja, ich weiß, hart für uns als Gemeinden zu hören. Ich habe dich geschaffen als mir gegenüber. Und dazu gehört auch, dass ich dir einen Tag gebe, den sollst du aussondern. Der ist heilig. Nein, es geht nicht darum, den Wortsinn Buchstaben zu halten. Aber ich möchte dir das zugestehen, dass es irgendwo einen Raum gibt, der für dich als Geschöpf und für mich als Schöpfer bestimmt ist, wo wir uns begegnen können. Wir nennen das Ding jetzt mal Feiertag. Und Jesus selbst fasst die 613 Gebote und Verbote in ihrer Zielrichtung alle im Doppelgebot der Liebe zusammen und sagt, hey, da steckt eigentlich alles drin. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzer Kraft, von ganzer Seele und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden ist das ganze Gesetz und die Propheten erfüllt. Oder anders gesagt, wer das Doppelgebot liebt, wer Gott liebt, wer seinen Nächsten liebt wie sich selbst, wer mit dem Heiligen Geist unterwegs ist, neu geboren ist und aus der Gnade lebt, weil anders ist das nicht machbar. Dem ist Gottes Willen und Gottes Gebot ins Herz geschrieben. Aber der stolpert ja bei der Auslegung zwangsläufig über diese 10 Gebote, die da irgendwo auch reingeschrieben sind. Diese Festplatte. Wir hatten schon diesen Liebe Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit ganzer Kraft Teil. Zumindest schwerpunktmäßig taucht er nämlich in den ersten Geboten auf. Und dann spiegelt er sich aber auch in den anderen, nämlich in diesem deinen Nächsten wie dich selbst Teil. Pass auf, dass nichts zwischen diese Freiheit in mir, Gott und dich kommen darf. Und jetzt kommen wir zu den Geboten, wo Gott sagt, hey, ich gebe euch ein paar Spielregeln für euer Zusammenleben. Warum? Weil ich so ein Spielverderber bin. Nein, ich buchstabiere euch das kleine Einmaleins, was es heißt, seinen Nächsten zu lieben, wie sich selbst. Im 2. Buch Mose 20,12 geht's weiter heute. Und das erste Gebot, das wir uns anschauen wollen, lautet, ehre deinen Vater und deine Mutter. Punkt. Nee, auf dass du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Dieses Gebot ist in einigen Perspektiven etwas Besonderes. Einmal, weil es wirklich ein Gebot ist und kein Verbot. Wo haben wir das noch angetroffen? Richtig, beim 3., beim Sabbat. Du sollst den Sabbat heiligen. Zweitens ist es das einzige Gebot, das unmittelbar mit einer Verheißung verbunden ist. Also Gebot, Verheißung. Ja, es steht über dem Ganzen, steht die Sache mit dem, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland befreit hat. Aber hier ist die direkte Verknüpfung von Gebot und Verheißung. Auf, dass du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. An der Stelle könnten wir ja mal anfangen nachzufragen, ja? Hast du da nicht irgendwie die Personalpronomen falsch zugeordnet, Gott? Oder hat Mose da einen Abschreibfehler gemacht? Ja? Sollte es nicht heißen, ehre Vater und Mutter, damit sie lange leben in dem Land, das du ihnen gibst oder das du mir gibst oder ja, wie auch immer, wenn sie in meiner Wohnung wohnen. Also Gott, bist du dir mit der Begründung wirklich sicher? Ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das ich, der Herr, dein Gott, dir geben will. Anscheinend tut man sich selbst etwas Gutes, wenn man dieses Gebot befolgt. Gott macht hier einen spannenden Segenszusammenhang auf. Und wo wir schon bei Nachfragen sind, an wen richtet sich dieses Gebot denn eigentlich? An kleine Kinder, um den Eltern ihren Erziehungsauftrag leichter zu machen? Oder an aufmüpfige Teenies, die mitten in der Pubertät stecken? An Erwachsene? Was steht drin? Es steht drin, ehre Vater und Mutter. Also richtet sich es an wen? An die, die Vater und Mutter haben. Egal wie alt die sind. Kurze Frage, einfach nur, damit ich mal sehe, wer jetzt die Predigt überhaupt braucht. Wer von euch hat Eltern? Ich meine, ich weiß, okay, ein paar von euch haben wahrscheinlich Eltern, die sind nicht mehr, ja, hatten Eltern. Ein paar von euch würden vielleicht sagen, ich würde sie nicht als Eltern bezeichnen, ich würde sie vielleicht nur als Erzeuger bezeichnen oder sie würden sagen, ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Ja, bei der Mutter ist es zum Glück eher unwahrscheinlich und auch der Fall kommt vor, ich weiß. Aber jetzt mal rein auf der biologischen Ebene betrachtet, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr irgendwie Eltern habt, ist ziemlich hoch. Eins verbindet uns alle. Wir haben Eltern. Ja, ich weiß, eins, da hören die Ähnlichkeiten auch schon auf. Erstens haben wir alle verschiedene Eltern, zweitens haben wir alle verschiedene Erfahrungen mit unseren Eltern gemacht. Und es tut mir leid, wenn ihr sagt, ja, ich habe Eltern, aber dann endet es auch mit den positiven Beschreibungen an der Ecke. Die können gut, die können schlecht, die können tot, die können unerreichbar, die können im Extremfall vielleicht nur ein anonymer Spender sein, aber es ändert nichts daran. Gott hat sich das Leben so ausgedacht, dass es, damit neues Leben entsteht, Eltern braucht. Es braucht Eltern. Und ich glaube, Gott hat da einen verborgenen Hinweis auf sich wieder mal untergebracht. So rum läuft die Katz, nicht andersrum. Also nicht so rum, dass wir sagen können, hey, weil mein Papa ein schlechter Papa war, muss Gott auch ein schlechter Papa sein. Sondern weil Gott ein liebender Vater ist, hat er diesen Hinweis eigentlich angelegt, indem er gesagt hat, hey, ihr habt auch Eltern. Da ist ein Hinweis. Es braucht eine Herkunft. Es geht nicht ohne. Leben entsteht nicht im luftleeren Raum. Einfach puff, dann ist es da. Da ist ein davor. Da braucht es einen, der dich gewollt hat. Hoffentlich. Mal mindestens bei Gott. Dass es auf der menschlichen Seite nicht immer so ist, das weiß ich. Da menschelt's. Aber das ist Gottes Ende. Gott schafft Adam und Eva unmittelbar und gibt sich selber als Vater. Und dann brennt er in die menschliche Generationenfolge. Menschen brauchen Eltern, den Gedanke ein, dass es immer einen Schöpfer gibt. Und vielleicht fällt es auch deshalb, Menschen so leicht, bei der Geburt von einem Wunder zu sprechen. Ist euch das mal aufgefallen? Nirgendwo, glaube ich, tun sich auch stark säkular angehauchte Menschen so leicht, von einem Wunder zu sprechen, wie im Moment der Geburt. Sie sagen, wow, ja, das ist wirklich ein Wunder. Klammer auf. Gott können wir da ausklammern, Klammer zu, aber wie kann ich von einem Wunder sprechen und nicht von einem Schöpfer? Du bist kein Zufall, auch nicht in den Strukturen, in die du reingestellt bist. Das kann jetzt für dich eine positive wie eine negative Konnotation haben. Aber du bist erstmal kein Zufall, sondern du bist von Gott gewusst, bewusst, gewollt, gesetzt. Und das sogar in Strukturen rein, die da sind. Nicht Mensch außerhalb deiner Beziehungen, kein Mensch ohne Wurzeln. kein Leben ohne Schöpfer, sondern du bist an einen Platz gestellt worden. Ja, jetzt kommt die nächste Frage, warum hat mich Gott ausgerechnet an diesen Platz gestellt, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Aber er hat es getan. Und hier kommt unser Individualdenken als Menschen an seine Grenzen. Ich und mein Gott, wir sind so eine kleine Insel. Ja, drumherum passieren ganz viele Dinge, aber ich lebe meinen Glauben doch für mich. Nein, eben nicht. Gott hat mich in einen Zusammenhang reingestellt. Der kann mir schmecken oder manchmal auch nicht. An manchen Ecken fällt mir das ganz leicht und ich sage Danke. An manchen Ecken fällt mir das nicht so leicht. Und das Danke geht mir auch nicht so leicht über die Lippen. Und an manchen Ecken klage ich vielleicht Gott dafür an. Aber es ist so, Gott hat mich in einen Zusammenhang reingestellt. Und es spiegelt sich ja auch im christlichen Leibgedanke wieder. Ein Leib, viele Glieder. Ja, da sind manchmal vielleicht auch welche dabei, mit denen fällt es mir nicht so leicht. Und doch zeigt sich, was Gott sich eigentlich für die Menschheit vorstellt und wünscht. Und er spiegelt es in einem Teil der Menschen wieder, wo er sagt, hey, ihr seid mit mir unterwegs, wir üben das jetzt mal. Aber eigentlich habe ich mir das so für die ganze Menschheit ausgedacht. Und deshalb widmet Gott dem Zusammenleben von Menschen ganze 7 Gebote. Also das 4. Gebot richtet sich an alle, die Eltern haben. Und traditionell wird es vor allem in konservativen Gemeinden ja gerne so Kindern und Jugendlichen eingeschärft. Ja, das ist, wenn die Bibel ein scharfes, zweischneidiges Schwert ist, dann ist es ein sehr scharfes und zweischneidiges Schwert in der Erziehung von Teenies. Ehre Vater und Mutter, solange du deine Füße noch unter meinen Tisch stellst und so weiter, ihr kennt das. Ein Zitat, das ihr bestimmt auch kennt. Unsere Jugend liebt den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, sie missachtet die Autorität und hat keinen Respekt vor dem Alter. Die heutigen Kinder sind Tyrannen. Sie widersprechen ihren Eltern, schlürfen beim Essen und tyrannisieren ihre Lehrer. Sokrates, 400 vor Christus. Bestimmt schon mal gehört in einer predigtähnlichen Zuschnitte. Das wird immer wieder gern zitiert. Dennoch richtet sich das 4. Gebot ursprünglich nicht gegen aufmüpfige Kinder und Jugendliche, sondern es ist erstmal Israel gegeben. Es ist erstmal ein Gebot, das den Erwachsenen begegnet. Und es stammt aus einer Zeit, als es noch keine Rentenversicherung gab. Und die Kinder die Altersversicherung ihrer Eltern waren. Und es stammt aus einer Zeit, als die Väter Patriarchen waren. Und ich bin mir sicher, dass da zwischen Vätern und Kindern auch nicht immer alles gut gelaufen ist. Aber wer sollte denn für die alt gewordenen Eltern sorgen, wenn ihre Kinder sie nicht ehren? Und dabei ist es alles andere als leicht, auch dann die Eltern zu ehren, wenn sie zum Beispiel durch fortschreitende Demenz fremd geworden sind. Ich habe das bei meiner Oma erlebt und ich weiß, was das mit meiner Mama gemacht hat. Wenn sie uns womöglich gar nicht mehr so richtig kennen oder ein normales Gespräch unmöglich geworden ist, sie dennoch mit Achtung zu behandeln, ihnen Würde zu lassen, heißt sie als Eltern zu ehren. Und ehren heißt nicht verehren. Es geht hier erstmal vielleicht um die Grundbedürfnisse des Lebens. Also jemanden in Würde alt werden zu lassen und dann auch in Würde zu verabschieden. Und wieder einmal gilt, auch dieses Gebot hat für uns in dem Sinne keine Literalsinn-Übersetzung, du musst das so befolgen, sondern es ist eine Leitplanke, keine klare Handlungsanweisung. Es sagt dir nicht, das geht so und so und so, 7-Punkte-Plan. Sondern es ist ein Teil der Ausgestaltung der Frage, wie kann das aussehen, wenn ich meinen Nächsten liebe? Darf ich meine Eltern in Pflege geben? Oder gehört es auf jeden Fall zu meinen Aufgaben, sie zu pflegen, wenn sie alt werden? Haben wir das nicht längst irgendwie an den Pflegesektor abgegeben? Darf ich meine Eltern in ein Altenheim stecken? Darf ich gegen ihren Willen entscheiden, wenn das nötig wird? Wenn ich weiß oder zu wissen glaube, was das Beste für sie ist, wenn ich weiß, dass ihr Wille nicht mehr das Beste für sie ist. Oder wenn es eigentlich nur noch eine einzige sinnvolle Option gibt. Und hier bleibt das Gebot eine Leitplanke und wird nicht konkret. Es beantwortet diese Fragen nicht. Es sagt nur, geht verantwortungsvoll mit dieser Frage um. Blendet sie nicht aus, drückt sie nicht weg. Vielleicht ist manchmal ein gutes Pflegeheim eine wesentlich bessere Lösung als eine überforderte Familiensituation. Oder die Pflege der dementen Oma rund um die Uhr schlichtweg notwendig und daheim nicht zu machen. Schräg wird es da, wo die Eltern dann irgendwie abgeschoben werden. So, ich kann das nicht, ich will das nicht. Nachvollziehbar. Aber wie kriegt ihr es trotzdem noch hin, irgendwie ein Verhältnis zueinander zu halten? Nicht mehr gesehen werden ist, glaube ich, schlimm an der Ecke. Und Gott sagt, mein Anspruch ist, macht euch über diese Dinge Gedanken. Sie sind wichtig. Gott denkt in Generationenverträgen. Er stellt uns nicht versehentlich in eine Familie und er stellt uns auch nicht versehentlich in einen Freundeskreis. Er stellt uns nicht versehentlich in eine Gemeinde oder in Beziehungen oder so weiter. Und sagt, hoppla, hatte ich ja überhaupt nicht damit gerechnet, dass du da landest. Ja, okay, wir gehen manchmal auch unsere Wege. Aber prinzipiell erstmal würde ich sagen, Gott setzt uns bewusst füreinander. Und es gibt immer Randgruppen unserer Gesellschaft, die sind weniger dynamisch, die sind vielleicht weniger jung, die sind weniger leistungsfähig, die rutschen ein bisschen aus dem Fokus. Und Gott sagt, das Leben besteht aus Kapiteln. Auch dieses Kapitel gehört mit dazu. Ihr seid eine Solidargemeinschaft, seid miteinander unterwegs, ehrt einander. Und, Plot Twist, das hilft dir, du Starker. Das hilft dir, nicht nur den anderen. Weil es dich schützt, vielleicht vor Verarmung durch Karriere oder Stress. Weil es dich vielleicht schützt vor seelischer Verarmung. Weil es dich davor schützt, aus deinen Verhältnissen zu rutschen, eine Insel zu werden. Oder was uns sonst davon abhalten kann, unserem Umfeld ehrend gegenüberzutreten. Was, wenn ich meinen Vater oder meine Mutter nicht lieben kann? Was dann? Kann ja sein. Ich weiß nicht, was du erlebt hast. Ich weiß nicht, was du durchmachen musstest in deiner Familie. Und ich weiß, dass es Dinge gibt, die Liebe vielleicht an die Grenze oder über die Grenze bringen. Ich hatte liebende Eltern. Und ich weiß, dass das nicht allen vergönnt ist. Und wenn es anders ist, dann kann ich heute nur aus vollem Herzen zu dir sagen, es tut mir von Herzen leid, dass dir das nicht vergönnt war. Ich weiß nicht, warum. Aber Gott hat dich trotzdem in diese Familie gesetzt. Vielleicht kommt, ich bin halt so öfter aus deinem Mund in diesem Zusammenhang. Oder meine Eltern sind schuld, dass das so geworden ist, ich so geworden bin. XY so geworden ist, es so gekommen ist. Und da kommen wir zum zweiten Teil. Auf dass du lange leben mögest in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Also Ehren ist schon mal nicht gleich gehorchen. Zumindest schon mal gar nicht pauschal. Und da steht auch nirgendwo drin, alles was deine Eltern in der Vergangenheit gemacht haben, war richtig. Du musst dich dazu jetzt stellen. Sondern da steht sinngemäß, begegne ihnen mit Wertschätzung. Also behandle sie so, wie du behandelt werden möchtest. Ja, jeder Mensch hat eine gute und eine schlechte Seite. Und manchmal ist die schlechte Seite sehr ausgeprägt, manchmal ist auch die gute sehr ausgeprägt, zum Glück. Meine Erfahrung ist, meistens ist die gute sehr ausgeprägt. Aber ich weiß, es gibt auch das andere. Und da steckt in diesem Gesetz vielleicht auch ein Stückchen harte Konfrontation mit drin. Wenn Gott sagt, tu dir und nicht ihnen einen Gefallen. Sie sind ein Teil des Landes, in das Gott dich gestellt hat. Und in dem du lange leben wirst. Ja, irgendwann sind sie vielleicht tot. Aber wenn sie es im Moment nicht sind, dann sind sie ein Teil genau dieses Landes, das dir verheißen ist. Jeder Mensch hat gute und schlechte Seiten. Finde die guten und bete für die Situation. Gib sie nicht auf. Gott sagt, es ist zu deinem Besten, dass du deine Eltern ehrst. Und ich fürchte, oft steckt mehr von unseren Eltern in uns, als wir uns eigentlich eingestehen wollen. So in Aufnahme wie in Abgrenzung. Manche Dinge begegnen dir einfach wieder und du denkst, Mensch, ah, das war jetzt mein Vater. Wie ist der da reingekommen? Ja, wir sind eben keine Inseln. Und ich glaube, in dem Gebot steckt ein Stück heilsame Herausforderungen. HG würde, glaube ich, sagen, Gott lässt nicht zu, dass du davonläufst. Oder er will nicht, dass du davonläufst. Er konfrontiert dich damit. Stimmt jetzt nicht ganz, ja? Ich weiß auch nicht, ob er es so sagen würde. Gott lässt schon zu, dass du davonläufst. Aber er weist dich liebevoll darauf hin, dass vielleicht ein Schlachtfeld deines Lebens in deiner Familie liegt. Ehre Vater und Mutter, gib sie nicht auf, sondern begib dich auf deinen Weg. Und ich glaube, dieser Weg kann dir zur Selbstannahme helfen. Damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir geben will. Damit es dein Land ist, nicht unversöhntes Fremdland. Wir schauen noch zwei Gebote weiter. Das wirst du mal ein bisschen durchschaffen. Du sollst nicht töten und du sollst nicht Ehe brechen. Mist, ja, das fünfte Gebot wäre der Ausweg. Das sechste Gebot wäre der Ausweg fürs, das fünfte Gebot wäre der Ausweg fürs vierte gewesen, so. Der ist uns jetzt wohl auch verstellt. Du sollst nicht töten, ja. Wow, was stellt Gott hier hintereinander? Die spielen ganz schön auf unterschiedlichen Ebenen, die beiden, oder? Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Also, Ehe brechen, lassen wir schon mal. Also zumindest mal machen wir die beiden nicht so blöd hintereinander, wie David es hingekriegt hat. Ja, der bricht ja beide im Zusammenhang mit Bathseba. Also ich fasse die Geschichte mal ganz kurz zusammen. Er guckt nachmittags aus dem Fenster, sieht eine schlecht bekleidete Badenixe auf dem Nachbardach. Die gefällt ihm ziemlich gut. Er beschließt sich, die Sache mal näher anzuschauen. Er schaut sich die Sache ein bisschen zu nah an. Das Prinzip von Bienchen und Blümchen tut sein Übriges. Die gute Dame ist aber dummerweise verheiratet. Und auffälligerweise gibt es da einen zweiten Mann in ihrem Leben und der ist eben nicht der Vater. Da sind wir wieder bei der Sache. Jeder Mensch hat einen Vater, aber in dem Fall ist es bei dem Kind nicht der eigentliche Mann. Und nachdem es ihm nicht gelingt, das Kind dem Ehemann unterzuschieben, lässt David diesen töten. Also eigentlich nicht töten, sondern ermorden. Streng genommen heißt das Gesetz auch, du sollst nicht morden. Und juristisch gesehen ist Morden ja Töten aus niedrigen Beweggründen. Haben wir alle schon gehört, glaube ich, diese Formulierung. Also können wir das Gebot ja auch einfach ein bisschen weiter auslegen. Dann umfasst es auch nicht mehr solche Dinge wie Krieg, Notwehr, Todesstrafe. Töten aus niedrigen Beweggründen. Was sind denn jetzt niedrige Beweggründe? Da kommt zum Beispiel sowas wie Gewinnsucht rein. Wie ist das mit Koltanminen? Wo irgendwo auf der Welt Kinder für Blutrohstoffe in Minen krabbeln, schuften bis zum Umfallen, für günstige Elektronik sterben, wo billigend in Kauf genommen wird, dass irgendwo ein Bürgerkrieg ausbricht dafür, dass die Löhne für die Jeans schön niedrig gehalten werden. Sind das jetzt niedrige Beweggründe? Findet Gott das okay? Und wie hoch sind die Beweggründe, wenn ich Tiere schlachte, um sie zu essen? Wo fängt jetzt eigentlich Ehebruch und Mord an und wo hört dieses Gesetz auf? Ja, ihr wisst, da lässt sich viel Ethik dran aufziehen, an diesem Gesetz. Gut, dass uns diese Gesetze zur Richtschnur werden dürfen und dass sie uns nicht zum richtenden Gesetz werden. Aber Jesus wäre nicht Jesus, wenn er nicht etwas zu diesen zwei Geboten zu sagen hätte. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Puh. Yo. Also spätestens jetzt habe ich ein Problem. Also, ja, ich muss mich jetzt schon weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, ich habe meinen Bruder nie du Narr genannt, ich habe nur du Arschloch gesagt. Das ist bestimmt besser. Und wenn ich mir anhöre, was Jesus zum 6. Gebot zu sagen hat, dann klingt das nicht so viel anders. Das fängt auch im Kopf und im Herz an. An den Gedanken, die Grenzen überschreiten. Und da spielt eine besondere Rolle die Augen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Okay, wir können jetzt eine kleine Umfrage machen, wer da gut dabei ist bei den beiden Gesetzen. Hier wird die Dimension klar, wie Gott sich Zusammenleben vorstellt. Nein, Sünde ist nicht egal. Nein, Sünde ist auch nicht erst relevant, wenn sie sichtbar wird. Ja, sie beginnt schon viel früher. Sie beginnt irgendwo in den Grundentscheidungen unserer Gedanken. Wir sind gerade an der Balkonabdichtung, dass uns nicht die Stahlarmierung wegrostet. Und der Schaden, der beginnt ja viel früher mit einem kleinen Riss im Beton. Und durch den kleinen Riss dringt Wasser ein. Und was so stark ist und diesem Beton Halt gibt, nämlich genau dieser Baustahl, der fängt an zu rosten. Und der Rost, der wird zum Killer. Der Rost dehnt sich aus und der sprengt die Balkonplatte auf. Und der aufgesprengte Balkon, der aufgesprengte Beton nimmt mehr Wasser auf. Und dann kommt auch noch der Winter dazu. Und das Wasser gefriert. Okay, ist jetzt super hart, aber blöderweise dehnt sich's schon wieder aus. Und es sprengt den Beton auf. Und aufgesprengter Beton nimmt mehr Wasser auf und so weiter. Und oft genug wird uns, glaube ich, bei diesen Geboten die gesellschaftliche Konvention zur Ausrede. So macht man das eben. So ist das Standard. Das ist ja so ein Agreement. Bis dahin und dann nicht weiter. Deshalb glaube ich die harten Worte hier von Jesus. Hart auf eine Art, wie wir ihn ansonsten oft nicht kennen und wie wir es nicht erwarten würden. Hat er sich nicht schützend vor diese Ehebrecherin gestellt, als alle an ihr zerren, um sein Urteil zu hören und sie dann zu steinigen? Hat er nicht dafür gesorgt, dass jeder seinen Blick von ihr weg auf sich selbst richten musste? Mit seinem treffenden Einwand, hey, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und doch entlässt er auch diese Frau nicht ohne die Mahnung, geh und sündige hinfort nicht mehr. Warum? Weil es beides ist. Wer sollte dieses Gesetz so halten, wie Gott sich das vorstellt, wie Jesus es uns hier präsentiert? Also als kleines Einmaleins, du sollst nicht morden, ja, töten aus niedrigen Beweggründen, du sollst nicht Ehe brechen, okay. In letzter Konsequenz, wie Jesus das hier ausbreitet, vermutlich niemand, zumindest nicht aus sich. Warum stellt Jesus sie dann dennoch so dar? Warum sagt er nicht am Ende seiner Bergpredigt, so hat Gott es sich gedacht, aber ich weiß schon, ich schaffe das eh nicht. Weil Gottes Gebote nicht relativ sind. Sie spiegeln Gottes Herzschlag. Da, wo sie nicht gehalten werden, da bricht Gottes Herz. Gottes Herz, das uns als Gemeinschaft zusammengestellt hat und gesagt hat, ich wünsche mir, dass ihr einander liebt, segnet, schätzt und gut tut. Dass ihr einander weder zürnt, noch in der Konsequenz mordet. Dass ihr einander schätzt und achtet, dass ihr einander liebt und annehmt als das Geschenk, wie ich euch füreinander geschaffen habe und ihr füreinander da seid. Sie spiegeln nur nicht den Weg, auf dem wir sie tatsächlich halten können. Gott formuliert hier Leitplanken. Leitplanken. Ehre deinen Partner. Und Jesus verschärft diese Leitplanke und warnt und sagt, Ehebruch beginnt nicht beim Ehebruch, sondern Ehebruch beginnt beim kleinen, untreuen Gedanken. Weil wir auf zweifache Weise schuldig werden an unserem Partner und an Gott, der uns diesen Partner geschenkt hat. An dem, den wir in Gedanken ermorden und an Gott, der uns dieses Gegenüber als Gegenüber gestellt hat. Für die Vergebung unserer Schuld ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und dann ist es auch kein Wunder, wenn wir sagen, ja, natürlich, wir wissen, dass wir diese Gebote aus uns raus nicht halten werden. Nicht so. Nicht ohne die Gnade, nicht ohne den Zuspruch, nicht ohne zu wissen, ich kann es nicht aus mir. Unser Zusammenleben braucht aber eine Definition von Liebe, die nach menschlichen Maßstäben nicht einzuhalten ist. Das geht nicht ohne den Heiligen Geist. Das geht nicht ohne Gottes Liebe für den anderen. Und es geht bei uns zwischenmenschlich leider auch nicht ohne wiederkehrende Verletzungen, wiederkehrende Vergebung, wiederkehrende Neuanfänge. Aber der andere, aber meine Eltern, aber mein Partner, aber XY, dem ich immer noch Gram bin. Beziehung ist kein Selbstläufer. Und Jesus weiß schon, warum er das Wie-du-mir-so-ich-dir-Prinzip hier aushebelt. Wir finden und wir sehen, gespiegelt in diesen Geboten, unsere Baustellen. Und selbst wenn wir uns anstrengen, wird es nicht reichen, um die Dinge gut zu machen. Dazu brauchen wir eine positive Füllung der Verletzungsmomente, die ich selbst produziert und die ich selbst erlebt habe. Wie du mir, so ich dir eben nicht, sondern wie Gott uns. Wie meine Eltern mir, so ich meinen Kindern, nein, gerade so nicht. Auch in meinem Fall nicht. Wo ich aus ganzem Herzen sagen kann, ich hatte gute Eltern. Auch gute Eltern machen Fehler. Auch gute Eltern werden schuldig. Also nicht, wie meine Eltern mir, so ich meinen Kindern, sondern wie Gott mein Vater mir, so ich meinen Kindern. Nicht, um dich gerecht zu machen. Das gelingt dir sowieso nicht. Fehler passieren. Zuhauf. Und ich glaube, dass meine Eltern auch schon mit diesem Antritt rangetreten sind. Und dass sie, so gut sie sind, gegen diesen Anspruch versagt haben. Wer ohne Sünde ist, sagt Jesus, werfe den ersten Stein. Und doch bin ich auf besondere Weise darauf verwiesen. Gott stellt dich in Zusammenhänge und Beziehungen. Dich ihm zu widmen, dich Gott zuzuwenden, heißt auch immer in besonderer Weise, dich den Menschen in deinem Umfeld zuzuwenden. Und ihn zu lieben, heißt auch immer, diese Menschen besonders ernst zu nehmen. Meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Wie wäre es mit, was kann ich an mir ändern, damit er sie die Liebe bekommt, die er sie braucht oder vermisst? Und ja, ich weiß, dass wir da am menschlichen Ende wieder an Grenzen kommen. Dass wir dafür Gott brauchen. Dass wir dafür seinen Heiligen Geist brauchen. Dass es Jesus in uns ist, der uns hier helfen muss. Und deshalb dürfen wir in letzter Konsequenz auch wieder auf Gott und auf seine Liebe bauen, vertrauen und verweisen. An der Stelle. Insbesondere dann, wenn wir schuldig würden. Und dann wird auch der Segenszusammenhang deutlich, in den Gott das erste dieser drei Gesetze hier rückt. Auf dass du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Weil dieses angesprochene Du immer ein Du ist, das eingebunden ist, das immer mit diesen Nächsten konfrontiert ist. Weil es kein Du gibt, das ein Land bekommt, das eine Insel ist, sondern weil dieses Du immer in diesem Zusammenhang, in eine Familie, in einen Freundeskreis, in Zusammenhänge reingestellt ist. Du wirst nicht gut leben in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir geben wird, wenn es dir nicht gut geht mit den Leuten, die mit dir in diesem Land sind. Ein Du, das sich nicht liebt wie sein Gegenüber. Oder ein Du, das sein Gegenüber nicht lieben kann wie sich, wird nicht gut und lange leben in dem Land, das Gott uns geben will. Und deshalb sind diese Gebote auch ein Stückchen Spiegel für unseren Umgang miteinander. Und es ist kein Gesetz, du musst das, sondern es ist eine Chance. So stelle ich mir das vor, dass ihr miteinander umgehen dürft. Eingebunden. In der Familie, in der Gemeinde, in Freundschaft, in Beziehungen. Als Teil des Landes, das Gott dir gibt. Amen.